Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich möchte heute wieder eine Diskussion anregen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eine Diskussion, wo es um Long-Covid geht. Erstens, ich weiß gar nicht richtig, was da gemeint ist darunter, und deshalb möchte ich das diskutieren mit zwei Experten, die im Bereich der Ganzheitsmedizin zu Hause sind, die aber auch sehr viel Erfahrungen haben mit 30, 40 Jahren Medizin. Und zwar ist das einerseits der Dr. Med. Simon Feldhaus, Chefarzt der Paramed, ganz herzlich willkommen.
Danke, gern schön.
Und auf der anderen Seite der Dr. Med. Kurt Mosetter, herzlich Direktor der ZIT in Konstanz. Ganz herzlich willkommen als Vertreter aus Deutschland. Schön, dass du da bist. Und das Thema Long-Covid. Ich sehe das jetzt im Moment eigentlich so ein bisschen aus der Presse heraus. Wird uns Angst gemacht, dass wenn man es mal hat, dann kommt es wieder und dann gibt es Folgeerscheinungen und Probleme und. Ich erinnere an den Professor Vogt, den wir auch mal noch in einem Gespräch gehabt haben. Er hat gesagt, er hat ganz klare Sachen auch schon gesehen, wie sich Organe in Mitleidenschaft gezogen hat. Jetzt möchte ich einfach ein bisschen mehr hören darüber, bitte, Simon.
Ja, das ist ein Thema, wo einerseits real ist, das muss man auch anschauen. Andererseits zur Zeit, wo gewisse Dinge wieder weniger werden, weil es nicht mehr so viele Zahlen gibt, nutzt man jetzt dieses neue Thema, um wieder Aufsehen zu erregen, gerade massenmedial gesehen. Die Angst vor Long- oder Post-Covid, das ist etwa das Gleiche. Also die Problematik, Krankheit, Beschwerden nach durchgemachter akuter Corona-Infektion. Und das gibt es, da gibt es gar keine Diskussion. Die einfachste, ohne Wertung einfachste Geschichte ist dieser Geschmacksgeruchsverlust, wo in der Regel ein, zwei Wochen anhält. Es gibt aber auch Fälle, die Wochen über Monate lang nicht mehr richtig riechen oder schmecken. Und natürlich, wenn ich jetzt Koch bin oder so, kann das eine relativ katastrophale Situation sein. Also es gibt solche Langzeitverläufe. Es gibt dann auch andere Verläufe mit Müdigkeit und. Alles das fasst man zusammen unter dem Post-Covid-Syndrom. Und was auch richtig ist, dass das nicht automatisch nur dann auftritt, wenn der Akutinfekt schwer war. Also ich war vielleicht sogar im Spital. Es gibt solche Verläufe tatsächlich auch bei milden Verläufen. Also ich hatte jetzt Corona, war so ein bisschen krank, Husten, Schnupfen, nach 7 Tagen war das vorbei, bin aber dann immer noch 3 Monate müde, zum Beispiel. Also es ist nicht automatisch nur für die schwer Erkrankten, sondern man kann auch bei einer milden Verlaufsform solche Folgephänomene haben. Da gibt es gar keine Diskussion, das gibt es. Das ist auch nicht erfunden oder so, das gibt es. Die Frage ist jetzt, ob man aus dem heraus ein solches Angstszenario aufbauen muss, soll, wie es zurzeit passiert, auch eben, wenn man die Zeitschriften oder die Massenmedien anschaut, dann wird fast mehr von dem jetzt berichtet als von den akuten Fällen, die ja jetzt auch weniger geworden sind. Und dadurch wird natürlich wieder ein Argument, man muss jetzt impfen, um sich vor Post-Corona zu schützen. Das ist jetzt eben eine Diskussion, die aus meiner Sicht geführt werden muss. Nicht, ob es das gibt, sondern was könnte das bedeuten? Warum kommt das vielleicht? Aber viel wichtiger, was kann man dagegen tun, damit das nicht passiert? Und dann kommen wir in den Bereich, da bin ich gleich noch gespannt, was du davon hältst. Man könnte auch sagen, es gibt auch sowas wie ein Post-Herzinfarkt-Syndrom. Wenn ich also einen Herzinfarkt bekomme und den nicht behandle,
gibt's den nächsten.
Dann werde ich danach Probleme kriegen, Langzeitprobleme, weil vielleicht der Herzmuskel zum Teil kaputt ist und dann habe ich ein geschwächtes Herz, weil ich den akuten Herzinfarkt nicht behandelt habe. Da wird doch jeder sagen, ja, aber warum behandeln wir den dann nicht? Also die Frage, die sich aus dem herausgibt, vielleicht ist, ja, es gibt Post-Corona-Infektionen, Probleme, vielleicht aber auch, weil man die akute Infektion nicht richtig behandelt hat. Und dann kommen wir in diesen Bereich hinein, wo bitte ist eigentlich die Diskussion über die, wie behandelt man Corona-Patienten? Und wie kann man vielleicht über das präventiv auch etwas tun, um das Long-Covid zu verhindern? Und wir beide waren schon immer in im Austausch, wurden oft ausgelacht, post-pfeifersches Drüsenfieber, Langzeit-EBV, Probleme oder andere Viren oder andere Krankheiten, wo auch Menschen zu uns kommen und sagen, ich hatte diesen Infekt, ich bin jetzt 6 Monate müde. Bei mir zumindest wird diesen Patienten oft eingeredet, auch von der Wissenschaft, das gibt's alles gar nicht, das ist alles eingebildet, psychogen. Bei Corona auf einmal akzeptieren alle, dass es das gibt, bei anderen Viren nicht. Ich finde, das ist nichts Neues. Post-Infektionssyndrome haben wir schon länger gehabt. Denke, das hast du auch schon gesehen.
Also ich hoffe, dass über Corona viele Menschen, die nicht verstanden wurden, endlich rehabilitiert sind. Ganz viele Menschen mit dem Epstein-Barr-Virus, wie der Simon gesagt hat, mit Herpesvirus, mit Varicella-Zoster-Virus. Und jetzt kommt was Wichtiges: Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Depression. Die haben keinen akuten Infekt, aber die haben einen Schwelbrand an einer anderen Stelle. Und der Schwelbrand kann entweder aufs Herz gehen, das kann aber ans Nervensystem gehen, das kann unsere Psyche gehen, und wir untersuchen das ganz genau. Die gute Botschaft ist, wir können den Leuten helfen. Das hat eine Ursache und wir können das gut behandeln. Zwei Geschichten dazu. Die eine, ich bin in die Medizin gestolpert über eine MS-Erkrankung von meinem Papa. Der wurde auch nach 36 Jahren noch mal gesund. Deshalb haben wir viele hundert Patienten mit MS. Ich kann Ihnen sagen, wir haben keinen einzigen Patient mit einer Autoimmunerkrankung, wo nicht ein Postinfektionssyndrom mit eine Rolle spielen wird. Und zwar, so wie das pfeifersche Drüsenfieber an die Leber gehen kann, und dann ist man müde und abgeschlagen, die Leber schwillt an, so kann das eben im ganzen Körper Ärger machen, hauptsächlich in den Muskeln. Und den Leuten können wir helfen, denn wir stärken dann den Reparaturwerkzeugkasten. Wir helfen dem Körper, dass er das, was er noch nicht geschafft hat, von uns zu Ende führen kann. Wir unterdrücken ihn nicht in der Aktivität, sondern wir stärken ihn. Stelle sich vor, eine Gasleitung explodiert. Ja, dann brauche ich Ersthelfer, Polizei, Ersthelfer, Ärzte, Feuerwehr. Aber wenn ich es jetzt falsch interpretiere, dann eröffne ich einen Kampf gegen Feuerwehr und Ärzte. Diese Entzündung ist ein Reparaturversuch und keine heitere Immunität irgendwoher. Dann stärken wir das. Deshalb, ja, das gibt's. Wir können das gut behandeln und das müssen wir eigentlich im Visier haben. Jetzt kommt die zweite Ebene. Schon im Februar, März letzten Jahres gab es einen Sonderforschungsbereich an der Uni in München. Und da hat man eigentlich die Auswirkungen von Coronavirus aufs Nervensystem untersucht. Da war schon klar, nicht nur dieses erste Corona, Covid-19, auch andere Coronaviren haben schon einen Effekt gehabt auf Nase, Rache, auf den Geschmack und auf den Geruch. Jetzt geht es aber weiter. Besonders sensibel trifft es die Menschen mit einer diabetischen Stoffwechsellage. Je höher der Blutzuckerspiegel, umso höher das Risiko, krank zu werden. Je höher der Spiegel, umso höher die Mortalität. Ein Faktor 10 haben wir schon erfahren im April letzten Jahres. Jetzt kommt was Wichtiges. Die Spätfolge vom Diabetes Typ 2 beginnen nicht spät, sondern meistens vor der Diagnosestellung. Und was sind die klassischen Ausläufer? Auge, Nase, Geruch, periphere Nerven, Polyneuropathie, Gefäßerkrankungen, koronare Herzkrankheit, die Niereninsuffizienz bis zur Dialyse, und es kann einen späten Parkinson geben, es kann aber auch demenzielle Prozesse geben. Das heißt, je höher der Blutzuckerspiegel, umso stärker beißt das Virus zu und umso höher das Risiko für einen Long-Covid. Also was müssen wir tun? Tja, die Ernährung und den Stoffwechsel behandeln.
Aber dieses Thema hört man ja überhaupt nie was. Nein. Ich meine, generell habe ich mir eigentlich immer gewünscht, das eine tun, aber das andere nicht lassen. Wir hätten doch auch sagen können, es wird jetzt wirklich 3 Monate genau. lang kein Fleisch gegessen, kohlenhydratarm gegessen. Also ich kriege Vitamine gesetzlich verordnet. Ihr habt alle 10.000 Schritte zu machen jeden Tag. Das sind doch solche, ich wusste das nicht, aber meine, das Thema Zucker ist überhaupt kein Thema.
Ja, bisher nicht, ja. Zumindest bei uns nicht. Ein kleiner Einwurf. Es gibt den Held von Shanghai, der heißt Richard Cheng. Richard Cheng hat in Shanghai auf der Intensivstation mit 60 Gramm Vitamin C gearbeitet, auf der Normalstation mit 30 Gramm und die Angehörigen haben 7,5 Gramm erhalten.
Pro Tag?
Pro Tag. Und dann, ich habe große Augen gehabt und gestaunt, ja. Also er hat uns hier besucht, Kreuzlingen. Dann haben sie Vitamin D gegeben und Zink, aber jetzt kommt das Wichtigste. Die haben sofort umgestellt, weg vom Zucker, weg von der Glukoselösung auf ketogene Ernährung. Ja. Tja, aber wenn man das in Shanghai kann und wenn dann die Zentralregierung die Order rausgibt, in anderen Provinzen das sofort umzusetzen, dann frage ich mich, wieso man hier nichts hören. Das Paper hat er bereits im März veröffentlicht. Dann hat er uns hier besucht und er war fassungslos, dass bei uns Ernährung keine Rolle spielt. Je weniger Zucker, umso besser für den Organismus. Je weniger Zucker, umso anti-entzündlicher ist der Organismus bereit einzuspringen, wenn es wirklich Bedrohung gibt. Und deshalb wünsche ich mir auch da eine breite Aufklärung, einen breiten Fächer. Und tatsächlich die Basis soll die Ernährung sein. Und dann kommt ein anderer Punkt, dann kann ich individualisiert über ein Monitoring den Werkzeugkasten auffüllen und kann sehen, der Vitamin-D-Spiegel war zu nieder, auffüllen. Der Wert an Zink war zu nieder, auffüllen. Und da bin ich froh, dass ich so einen guten Experte an der Seite habe, wie der Dr. Feldhaus, der das brillant macht. Dann habe ich viel leichtere Arbeit im anderen regulativen Bereich mit den Patienten.
Im August letzten Jahres hatte ich ein Interview mit Professor Karl Hecht aus Berlin. Mhm. Der ist 97 und hat mir genau diese Geschichte erzählt. Jetzt höre ich sie heute zum zweiten Mal, wie das da abgelaufen ist in Shanghai. Und nur wurde das Video vom Hecht dann gelöscht, leider Gottes. Er hat das ja nur preisgegeben, ja, was da erwiesen wurde. Er hat allerdings nur Vitamin C gesagt, im Zusammenhang noch mit anderen Dingen. Aber die ketogene Ernährung, dass damit diese inflammatorischen Herde im Körper reduziert werden können, hat er mir nicht gesagt. Ist aber auch logisch. Aber heißt das eigentlich bei all diesen Long-Covid, Long-EBV, Long-pfeiferisches Drüsenkrebs und so weiter, diese Folgeerscheinung, könnten wir eigentlich alle viel besser in den Griff kriegen, wenn wir diese inflammatorischen Herde reduzieren?
Genau.
Ja, ja, ist ja eigentlich logisch.
Ja? Ja, also eben natürlich, es gibt ja nie Heilversprechen sowas, das ist ja Unsinn.
Aber gibt es das natürlich schon medizinisch überhaupt, diese inflammatorischen Herde? Werden die anerkannt?
Na, also schon gar nicht bei Long. Also jetzt bei Covid beginnt es zu ändern, ja, weil da hat man durchaus festgestellt, dass ja eigentlich die Corona-Infektion gar keine Lungeninfektion im wirklichen Sinne des Wortes ist, sondern eine Entzündung der Gefäße. Genau. Primär ist es eine Entzündung der Gefäße, was eigentlich auch die ganze Problematik mit der bis zum Tode beatmen führt. Also was muss ich wirklich tun? Wenn die Gefäße ein Problem sind, ist vielleicht nicht die Luft das primäre Ansatz, sondern antientzündlich arbeiten. Diese ganzen Diskussionen führen wir. Und es hat sich jetzt schon auch so ein bisschen gezeigt, und da kommt jetzt der Link dann, dort ist man eigentlich jetzt so auf der akzeptierten Seite, dass das in entzündliche Herde oder Verläufe sind. Bei EBV oder anderen Viren ist das bis weit nicht, eben das ist alles nur psychogen, das hat keine realen Gründe, aber da wird es dann ähnlich sein.
Aber das behandelt ihr ja schon seit Jahren, indem ihn erreicht diese inflammatorischen Herde reduziert.
Aber es ist ja alles nur Placebotherapie und ist Psychoemotionalität gewesen, weil die ja nichts haben. Also denen geht es besser, weil man sich um sie gekümmert hat, aber nicht, weil wir die Ursache gelöst haben, weil es gab ja keins.
Wobei wir alles messen können. Ja. Deshalb sage ich Messen, Monitoring, Kontrolle. Ja. Und wir finden bei den Patienten, und zwar Postinfektionssyndrom, jetzt nehmen wir das die DNA-Viren, Epstein-Barr oder Herpes, aber auch bei der RNA-Viren finden wir eigentlich genau den Hintergrund und dann messen wir den Stoffwechsel im Darm, also das Mikrobiom aufs Metabolom, dann messen wir oxidativ und nitrosative Stress, dann messen wir einfach die Verteilung von dem Reparaturwerkzeugkasten und dann wird er aufgefüllt und dann wären ganz viele Menschen wieder gesund. Nicht die Sache mache ihn gesund, sondern mir helfe ihm, dass sein Organismus das Ökosystem wieder ins Lot bringt. Und da spielt Ernährung einen Schlüsselfaktor. Es gibt 4.800 Arbeiter zur ketogenen Ernährung, also fettreich. Und dazu, wir machen das moderat. Das heißt, ich will gutes Fett und nicht irgendwie der Schweinebauch in den USA. Und mir möchte gern trotzdem genügend wertvolle Proteine, also Proteine braucht es. Und ich möchte auch Fasern, Fibers wird da. Wir machen das moderat, aber das läuft wunderbar, ohne Komplikationen. Die Menschen spüren relativ rasch, dass es besser geht. Und das haben wir vorexerziert im Profisport. Da funktioniert es. Und dann setzt man das um, nur dass die in der 80. oder 85. Minute noch einen klaren Kopf behalten. Deshalb machen die das alle. Da muss ich sagen, wenn man das im Profisport macht, wieso machen wir es dann nicht für die Kinder und die Opas? Und wieso machen wir es nicht, wenn wir es messen können? Und das ist ja nicht eine Frage der Ideologie, richtig oder falsch. Ich misse das ganz einfach. Und dann kann ich sogar noch individualisiert und personalisiert das umsetzen. Deshalb rate ich mir auch davon ab, in die Apotheke zu gehen und jetzt irgendwelche höchste Dosierung von irgendwas einzunehmen. Mir rate miteinander, Apotheker, eidgenössische Apotheker sind super gut ausgebildet, Drogisten, Ärzte, Therapeuten mit den Mamas und Papas und die als Botschafter dann sind für die ältere Generation und für die Kinder zu beraten. Und dann kann man es maßschneiden und man kann es kontrollieren. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Das ist eine richtige, ich nenne das statt Pathologie, Salutologie, Gesundheitsentwicklung.
Aber das Interessante ist natürlich, gerade jetzt wegen der Ernährung, oder? Was passiert im Lockdown oder wenn du Homeoffice hast? Dann isst du nicht als erstes Käse, Öl, Nüsse,
Nervenfutter,
sondern was isst man? Schokolade, Kekse, ja, Süßigkeiten. Die Kinder, die Homeschooling haben, die hocken vorm Computer und was trinken die? Süßgetränke. Und was essen sie? Schoki, weil es ihnen langweilig wird. Und. Das heißt, in dieser ganzen Konstellation ist die Ernährung auch noch genau in die andere Richtung. Genau. Und damit unterstützt man natürlich, und Stress, wenn ich Stress habe, was esse ich? Bestimmt nicht ein Stück Käse, da hole ich mir erst irgendwas Süßes. Genau. Und dann wird das auch noch unterstützt. Also das ist dann eben noch mal ein bisschen schwieriger, weil sogar das Gegenteil gefördert wird durch das alles, was läuft. Und das macht die Sache nicht einfacher.
Also ich habe viel von der ketogenen Ernährung schon gehört und auch gelesen, auch umgesetzt. Ich weiß aus der Mayo-Klinik in Amerika, wo sie an Alzheimer-Patienten ja extremste Erfolge haben in der Wiederintegrierung in die Familie durch diese Ernährungsform, wo einfach Entzündungsprozesse reduziert.
Es geht noch eine Stufe weiter. Es ist gar nicht nur die Entzündung. Genau. Das ganz Interessante bei Corona, und das ist mir ein wichtiger Punkt, weil das wird momentan noch gar nicht genügend diskutiert, obwohl das Wissen da ist, und du hast es eben schon mehrfach erwähnt. Das zentrale Thema bei Corona sind die Mitochondrien.
Genau.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist wissenschaftlich eigentlich undiskutabel. Natürlich, es gibt keine doppelblind placebo-kontrollierte Langzeit-Blablabla-Studie, aber wissenschaftliche Aufarbeitungen zu dem Thema gibt es viele. Der Schlüssel bei einer Corona-Infektion im Sinne des Positiven, wie verteidige ich mich? Also nicht nur bei Corona, aber jetzt bei Corona ist sehr speziell. Der wichtigste Player in unserem angeborenen Immunsystem, hast du vorhin ganz klar erwähnt, ist das Mitochondrium. Das ist dieses Energiekraftwerk. In jeder Zelle hat so Energieöfen. Ja. Die Dinger heißen Mitochondrien. Die meisten denken, auch Ärzte denken noch, die sind einfach zuständig für die ATP-Energieproduktion. Mhm. Sind sie auch. Aber das ist der zentrale Schlüssel in der Virusabwehr. Ohne das Mitochondrium ist eine Virusabwehr nicht möglich. So, und das Dumme ist, wenn ich es mal sehr einfach ausdrücken will, das Coronavirus weiß das. Und das Coronavirus nutzt einen ganz fiesen Mechanismus. Es greift die Mitochondrien an. Und wenn es meine Mitochondrien, also es will mich jetzt infizieren, dann geht es in die Zelle und dann greift es die Mitochondrien an, damit diese Wege, die Kurt schon mal erzählt hat, das Mitochondrien gibt dann so Befehle weiter. Damit diese Befehle nicht weitergegeben werden, das verhindert das Coronavirus, weil das ist ja nicht blöd. Das Virus will sich ja vermehren. Also schädigt es diese Zelle, indem es das Mitochondrium schädigt. Wenn ich jetzt den Virus trotzdem besiege, also der Virus ist dann weg, getötet worden, dann ist aber der Schaden des Mitochondriums immer noch da. Und das jetzt ganz banal. Ja. Wenn von meinem Motor die Hälfte der Zündkerzen kaputt gegangen ist, dann hat der nur noch die Hälfte von PS. Also fährt mein Auto langsamer. Wenn also in meinem Körper die Kraftwerke in den Zellen runtergefahren wurden und nicht mehr die volle Leistung bringen, was habe ich für Symptome? Ich bin müde, ich bin depressiv.
Klar.
Auch mein Immunsystem ist danach schwächer. Es gibt Entzündungen.
Genau.
Wie rieche ich? Indem Gerüche an die Riechzellen kommen. In diesen Riechzellen müssen diese chemischen Moleküle in Strom umgewandelt werden, damit ich das wahrnehme. Wenn das da zu wenig Energie hat, um diese Umwandlung zu machen, was passiert?
Ja, ich rieche nicht.
Und das ist das zentrale Thema. Und deswegen muss man die Mitochondrien behandeln. Und das ist ein ganz, ganz zentraler Schlüssel in das Post-Covid, ist diese Mitochondriopathie zu behandeln. Und, um das abzuschließen, weil das hast du auch so schön gesagt, ist mir so wichtig, das kann man messen. Ja. Das ist jetzt nicht einfach nur so eine, ich sag das dir jetzt, weil ich denke und ich glaube das. Das kann man im Labor, im Blut kann man messen, wie gut funktionieren meine Kraftwerke. Und dann kann man Therapien ableiten und da bist du natürlich auch voll im System drin, was man noch alles tut. Außer Essen muss man natürlich noch andere Dinge machen.
Wir haben einen Master for Medical Administration, das ist in Bielefeld. Wir haben 60.000 Messungen, 60.000 Führungskräfte, Profisportler. Und bei allen messen wir den Citratzyklus, die einzelnen Schritte in der Mitochondrien. Jetzt stell dir sich vor, das sind alles junge, gesunde Männer und Frauen. Und wir messen die. Wenn die Mitochondrien auch nur 10% weniger arbeiten, bringt er 10% weniger Leistung. Dann wird er schneller sauer, metabolische Azidose, schneller Ammoniak und die kognitive Performance sinkt. Wenn die Mitochondrien nicht gut arbeiten, schläft er nicht schlecht. Aber wenn der eine Stunde weniger gut schläft, ist die Leistung am nächsten Tag schlechter. Und das Risiko für Verletzungen ist höher. Also wir messen das alles. Und die Mitochondrien kann man sich so vorstellen. Das sind Energiekraftwerke. Aber wenn ein Virus kommt, dann baut das Mitochondrium in Sekundenschnelle in ein Kriegsschiff um. Und dann ist es aktiv als Kriegsschiff. Dann arbeitet es, führt seine Befehle aus. Und jetzt kommt ein wichtiger Teil. das ist ganz schnell, aber das regelt die Immunantwort ab. Das heißt, das sorgt dafür, dass es nicht überschießt. Das machen die Mitochondrien. Dann regelt es das ab. Dann geht der Zellzyklus in die nächste Ebene. Dann wird der Müll der Entzündung abgeräumt. Nächster Zyklus. Und dann gibt es eine Reparatur und dann ist man wieder topfit. Aber in diesem Long-Covid bleiben die Mitochondrien stecken. Und dann wird nimmer abgeräumt. Und dann schwelt es, die wäre immer schwächer. Und deshalb bin ich müde, abgeschlagen und auch depressiv. Und deshalb müssen wir die Mitochondrien stärken. Und am ganz wichtigen Schalthebel sitzen die Nervenzellen und die Gliazellen. Das Bindegewebe und die Nervenzellen. Ja, und da brauche ich die Mitochondrien. Und wenn die schwächeln, habe ich mehr Endotoxine. Und die messen wir auch. Ja, und wenn die da sind, dann ist das eigentlich wie die Bratpfanne auf dem Kopf. Ja? Also müssen wir aufhören mit der Bratpfanne auf dem Kopf. Das können wir messen und wir können die wieder aufbauen. Dann merken die, aha, wir kriegen es voll in den Griff. Dann räumen sie den Müll ab. Dafür gab es einen Nobelpreis im Jahr 2016. Dann räumen die das ab. Dann wird recycelt und dann wäre eine neue Mitochondrien geboren und wir wären wieder gesund. Und die Menschen, die drinnen stecken bleiben, die können wir zielgerichtet unterstützen. Und wir sehen, sind sie in der Phase 1, 2 oder 3. Auch das können wir messen. Und dann gibt es eben nicht die Wunderpille, sondern man stützt das System. Jetzt, wer ist der Feind von den Mitochondrien? Süßgetränke, Fruchtzucker, Zucker. Und das Virus greift dort an. Denn die Mitochondrien, denn ihr Reparaturmechanismus ist noch nicht so ausgefeilt wie bei den menschlichen Zellen, bei der DNA. Und deshalb erwischt es die am schnellsten. Und jetzt können wir natürlich präventiv, können wir die schon fördern. Aber ja, spätestens, ja, wenn man was hat, können wir sie fördern.
Ja, ja, ich habe es verstanden. Wir bringen noch zwei Fragen jetzt ins Spiel. Und zwar die erste Frage, ist das Thema von Long-Covid, wie wird das heute behandelt in der Schulmedizin? Ich lese ja nichts in der Presse darüber. Mhm. Was macht man? Ist man da jetzt resigniert? Das Wissen ist ja da, ihr misst ja das und messen tut man ja auch mit medizinischen Gerätschaften, ja, 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 und labortechnischen, ja, Unterlagen. Also was ist heute der Stand bei Long-Covid?
Fast nichts. Also ja, es gibt's. Ja, das kann alles passieren. Ja, 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 ja. Was machen wir? Keine Ahnung. In Amerika hat man ein paar interessante Daten gesehen, dass es manchmal sogar bei Patienten, die Post-Covid hatten, die geimpft wurden, ist es besser geworden. Was nachvollziehbar ist, weil über das Immunsystem dann Reparaturmechanismen sogar angekurbelt werden können. Was für mich jetzt nicht bedeutet, dass ich impfen würde nachher, um das Post-Covid-Syndrom zu behandeln. Aber sonst gibt es fast nichts. Also man sieht gewisse Dinge. Aber diese ganze Welt dieser Mitochondrienmedizin ist zwar in der Schulmedizin anerkannt. Es gibt im Inselspital eine Abteilung für Mitochondrienprobleme. Die beschäftigen sich aber nur mit genetisch angeborenen Krankheiten. Das gibt es ganz, ganz selten. Aber die erworbenen, also die durch solche Sachen entstandenen Phänomene, haben in der Schulmedizin null Platz.
Also,
und deswegen macht es niemand leider. Und ja, gerade das Präventive, das, ob wir impfen oder nicht, völlig freie Diskussion. Aber unabhängig vom Impfen muss man so früh wie möglich einem Patienten doch helfen, wenn er ein Coronavirus hat oder damit er keinen bekommt, dass die Mitochondrien keinen Schaden leiden. Das ist das Zentrale. Und das fehlt mir in der Diskussion komplett.
Und aber in der Praxis passiert schon was. Wir haben letztes Jahr im Mai ein Webinar gehabt, da waren Pulmologe dabei, Kardiologe, Felix Post aus Koblenz und ein Neuroanatom aus München. Dann haben wir das besprochen und damals war schon das Thema Stoffwechsel und dann Physical Activity, Muskeln. Jetzt ist es so klar, dass die aus dem Sonderforschungsbereich eigentlich gesagt haben, hey, ich soll einen Artikel schreiben, für Sie gelesen, und zwar zwei Studien. Eine ganz schöne, Physical Activity, und hat sich ganz klar gezeigt bei 44.000 Patienten in den USA, dass wenn jemand aktiv war, Sport gemacht hat, wurde er weniger krank und hat einen leichten Verlauf. Und die, die inaktiv waren, wurde schnell krank und hat einen schweren Verlauf und hohe Mortalität. Deshalb sage die auch für Long-Covid, ist körperliche Aktivität und Training entscheidend. Nummer eins. Nummer zwei für Sie gelesen, es gibt eine wunderschöne Arbeit über das Stoffwechsel. Die Gruppe von Linus Pauling haben das so beschrieben, the elephant in the room behind COVID. Der Elefant ist die Fettleibigkeit und sind die Fettzellen. Und da breitet sich das Virus eben auch aus. Und deshalb war klar, der entzündliche Stoffwechsel, Zucker, wird in Fett weggepackt, dann wird die Fettzelle zur Hormondrüse, geht in Entzündung, und das ist der Nährboden für das Virus. Deshalb auch klare Unterstützung von der Seite, hey, für Sie gelesen, das muss breiter kommuniziert werden. Und jetzt publizieren wir das in der Sportärztezeitung, die schicke ich euch.
Ich hatte letztes Jahr ein Interview mit Professor Brigitte König aus Leipzig an der Universität. Sie ist ja Forscherin der Mitochondrien und sie hat gesagt, wenn die Medizin mal diese Mitochondrien mit einbeziehen würden, würde sich die ganze Medizin revolutionieren. Das ist ein Zitat von ihr und die Mitochondriopathie wird ja häufig heute beschrieben und da setzt ihr jetzt eben auch an und könnt es messen. Das heißt, wir können unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auch sagen, bei Long-Covid-Problematikern, aber auch bei Epstein-Barr-Problematikern oder Pfeiffer'sche Drüsenfieber, wo immer und immer wieder kommt, gäbe es die Möglichkeit, effektiv an der Ursache, an der Schädigung bei den Mitochondrien anzusetzen und das ein für alle Mal loszuwerden. Ist das korrekt?
Absolut. Also wie gesagt, es ist nie bei jedem immer alles, aber es ist die Mehrheit, wo man solche Dinge auch findet. Das ist ganz klar so. Und deswegen ist es für mich eine zentrale Botschaft und eben auch eine wirkliche Botschaft ist, wir müssen uns bei Corona-Erkrankungen um die Prävention kümmern, müssen wir gar nicht darüber diskutieren, natürlich. Mir geht etwas zu wenig ins Bewusstsein, dass man eine Corona-Infektion behandeln muss. Mhm. Es wird ja nur diskutiert, ob man impft oder nicht impft, das finde ich alles in Ordnung. Mhm. Aber es wird überhaupt nicht diskutiert, wie bitte behandelt man einen akuten Corona-Infekt? Wo ist das? Ich meine nicht die Beatmung, ich meine die Behandlung eines Menschen, der eine Corona-Infektion hat. Auch vielleicht nur eine milde Form. Also
die Mitochondrien, die jetzt eigentlich
angegriffen wurden. Präventiv an den Mitochondrien arbeiten, das ist mir ein zentraler Punkt. Und das wird ja nirgendwo diskutiert. Wir hören überhaupt nichts über Behandlung von Corona. Wir hören immer nur über, wenn es ganz schlimm ist, muss man beatmet werden und vorher müssen wir impfen. Aber man hört nicht, wie behandelt man Corona-Infektionen. Das wird gar nicht diskutiert und sehr wenig erforscht. Das finde ich ganz schlimm.
Und dem nehmen wir das Wort Corona noch weg, denn eben auch bei pfeifischen Drüsenfieber, bei EPV und ist immer das Gleiche.
Und also das Versprecher an alle Kollegen, mit Mitochondrien macht die Arbeit so viel mehr Spaß. Ja. Wir haben jeden Tag, wenn man einfach sieht, die Mitochondrien, die können eben in kurzer Zeitraum, kann man die aufpäppeln. Dann brauchen wir trotzdem Zeit, bis das Ökosystem stabil wird. Aber das geht. Und jetzt können die Menschen viel dazu beitragen. Mhm. Training führt dazu, dass neue Mitochondrien geboren werden. Und der Darm, wenn er gesund ist, gesunde Ernährung, keine Sabotage, der produziert eigentlich den Treibstoff für die Mitochondrien. Der produziert den Superfood, das sind kurzkettige Fettsäure, Butyrat, wie bei der ketogenen Ernährung. Der produziert in der Drehscheibe für die Mitochondrien den Startschuss mit NAD, NADH. Der produziert Biotin und B-Vitamine, also es ist fantastisch. Aber dann hilft die Aufklärung, was über Ernährung, über die Darmgesundheit zum Stoffwechsel, zum Immunsystem möglich ist, absolut. Und da tut es Not und das wünsche ich mir für die Zukunft auf breiter Front.
Kann ich noch zusammenfassen, dass eigentlich auch präventiv, wenn ich gesund bleiben will und gar nicht eigentlich eine Corona-Erkrankung haben möchte, könnte ich eigentlich jetzt schon ansetzen, indem ich meine Mitochondrien gesund halte und genau das umsetze. Zweitens heißt das auch, jeder Zuschauerin und Zuschauer zu Hause jetzt mit Long-Covid überhaupt nichts zu tun hat oder Pfeifel und Drüse, aber irgendeine Erkrankung hätte, egal welche chronische Krankheit, ist das eigentlich immer die Basis, dem Körper genügend Energien zur Verfügung zu stellen, damit er sich selber überhaupt gesund machen kann, oder?
Ohne Energie nichts los.
Ja, es gibt das Energie nicht gemacht. Ist alles, aber ohne Energie ist nichts. Genau. Das ist, und das Thema wird viel zu wenig betrachtet. Ja.
Ich danke euch zwei ganz herzlich, lieber Kurt Mosetta, lieber Simon Feldhaus. Herzlichen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich bin ganz happy und stolz darüber. Diese Sendung war genial, es ist brillant. Es ist eine Basisinformation meiner Erachtens, wenn wir an die Mitochondrien ansetzen und hier eben geschädigte Mitochondrien wieder aufpäppeln. Wie auch immer das behandelt wird, das haben wir heute gar nicht diskutiert. Aber wenn die ja wieder richtig Energie produzieren, dann ist es ja klar, die Abwehrsysteme sind da. Die Reparaturprozesse können vollzogen werden und wir kommen aus diesen Long-Problemen, Long-Covid-Problemen oder Long-Epstein-Barr-Problematiken viel, viel besser heraus. Und das erfreut mein Herz und danke fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.